Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Anima, die Kleider meines Vaters. Das ist ein Film, der im Winter beim Filmfestival Max-Ophüls-Preis lief und dort sowohl den Preis für den besten Dokumentarfilm als auch den Publikumspreis für den Dokumentarfilm bekam. Nun kommt der Film ins Kino. Auf eine sehr berührende Art erzählt er eine sehr persönliche Geschichte über Familiengeheimnisse und sagt gleichzeitig auch viel über die Bundesrepublik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus. Es geht um eine vierköpfige Familie in Bayern. Der Vater ist Lehrer. Eine der beiden Töchter ist die Regisseurin Uli Decker. Sie verkleidet sich als Kind gerne als Junge, malt sich einen Bart an. Und sie liebt ihren Vater, der aber ist häufig distanziert, zurückgezogen. Und er hat mit 63 einen schweren Fahrradunfall. Am Sterbebett erzählt die Mutter vom Familiengeheimnis, von dem sie einige Jahre lang wusste. Ich habe mich mit Uli Decker per Videokonferenz im Rahmen des Ophüls-Festivals unterhalten und bevor wir das Geheimnis lüften, habe ich die Regisseurin Uli Decker erstmal gefragt, wie sie denn reagiert hat, als ihre Mutter davon erzählte, während der Vater im Sterben lag.
Meine erste Reaktion war, ich bin hier in einem Film. Das kann nicht real sein. Das hat Almodóvar geschrieben, das Drehbuch. Ich habe das nicht mit meinem Vater zusammengebracht, das, was ich da gehört habe. Und als ich dann drüber nachgedacht habe, oder ich saß ja dann die ganze Nacht an seinem Bett, also dann habe ich mich eigentlich fast gefreut, weil ich so gemerkt habe, Mensch, da war doch viel mehr in diesem Menschen, als er nach außen zu erkennen gegeben hat. Und der war nicht nur dieser Mann in gedeckten Farben, der sehr zurückhaltend ist, sondern da war noch eine sehr bunte Seite an ihm, die er zumindest im Geheimen leben konnte. Und irgendwie, dann kam so ein Stolz auch auf ihn. Und dann kam auch eine Wut, weil ich gemerkt habe, er hat mich da alleine gelassen. Da war eigentlich jemand, der genauso nicht reingepasst hat. Und ich habe mich abgearbeitet mit diesem Nicht-Reinpassen. Und er hat sich nicht zu erkennen gegeben. Und es waren sehr gemischte Gefühle.
Wie ist dann eigentlich die Idee entstanden, daraus einen Film zu machen?
Naja, dadurch, dass ich schon in dem Moment das Gefühl hatte, das ist eigentlich wie ein Filmdrehbuch, habe ich dann in der Zeit danach gedacht, man müsste das irgendwie erzählen, weil so viele Spiegelungen, so eine Geschichte, die gibt es wahrscheinlich nicht zweimal, auch wenn es andere Familiengeheimnisse gibt. Und ich hatte dann eher vor, einen Spielfilm darüber zu machen. Und dann vor 16 Jahren, glaube ich, habe ich zum ersten Mal einen Entwurf für einen Dokumentarfilm geschrieben und habe relativ bald gemerkt, das ist mir alles zu nah an mir dran und das ist mir unheimlich, so erkennbar zu sein. Und ich habe dann nochmal versucht, ein Spielfilm-Drehbuch zu schreiben und hatte dann plötzlich die Möglichkeit, mit Rita Bockhardt zusammen diesen Film als Dokumentarfilm zu entwickeln. Und das war in der Zeit, als in Bayern darüber diskutiert wurde, ob man im Schulunterricht auch mal erwähnen sollte, dass es andere Lebensformen gibt oder vielleicht nicht alle sich eindeutig in die gängigen Männer- und Frauenrollen einordnen möchten. Und da waren die konservativen Argumente, die klangen immer so, als gäbe es nur ganz normale Kinder, die man dann zu irgendwas verführen würde, was völlig außerhalb der Realität eigentlich ist. Und in dem Moment dachte ich, eigentlich muss man darüber einen Film machen, in dem man erkennbar ist. Also wo man mal zeigt, was hinter der Fassade von so einer absolut normalen Familie alles schlummern kann. Und ich würde heute noch sagen, wir waren eine ganz absolut normale Familie, denn ich glaube, in vielen Familien schlummert irgendwas.
Worum geht es denn eigentlich bei diesem Geheimnis?
Na, es geht darum, dass mein Vater schon als kleiner Junge, der ist vor dem Krieg und im Krieg aufgewachsen, dass mein Vater schon als kleiner Junge angefangen hat, die Kleider seiner Mutter zu tragen, im Geheimen. Und das wohl sein ganzes Leben bis auf kurze Pausen weiter so gemacht hat im Verborgenen. Und ihn hat das unglaublich gequält. Und gleichzeitig hat er sich ganz viele Gedanken gemacht über Frau sein, Mann sein. Und ich denke, in sich auch gemerkt, dass da einfach viel mehr Facetten sind als das, was ihm so zugestanden wurde, als er so in den 30er, 40er Jahren, 50er Jahren aufgewachsen ist und jung war.
Und vieles davon hat er auch niedergeschrieben in Tagebüchern, die er hinterlassen hat. Sie haben Auszüge daraus in den Film genommen. Auszüge wie Ich zitiere, mir geht es nicht darum, eindeutig weiblich zu sein, sondern im Transzendieren der männlichen Rolle meiner Seele Freiheit zu schaffen. Das ist teilweise wirklich wahnsinnig reflektiert und fast philosophisch. Wie haben Sie die Form erarbeitet?
Na, ich wollte nicht nur einen Film über ihn machen, sondern soweit es ging auch mit ihm und ihn selbst für sich sprechen lassen. Weil sonst schnell Urteile über jemanden entstehen. Und meine Sicht der Tochter ist natürlich eine andere als die Sicht, die er von sich hatte. Und also man muss nach diesen positiven Formulierungen suchen bei ihm, weil viel ist auch in Depressionen untergegangen. Aber dann sind diese Formulierungen da, wo ich mir gedacht habe, im Grunde hat der vor 30, 40, 50, 60 Jahren schon Sachen ausgedrückt, die jetzt so langsam im Mainstream ankommen, worüber man jetzt philosophiert. Und war damit völlig alleine. Der hatte kein Buch, in dem er darüber gelesen hat, sondern der hat das aus sich raus formuliert und sich damit auseinandergesetzt und dachte, das wäre krank. Und inzwischen lässt sich sowas aussprechen und es lässt sich einen Film darüber machen, den sich sogar Leute anschauen. Und das ist auch das, was mich daran freut, dass ich das Gefühl habe, jetzt dürfen diese Perlen zum Leuchten kommen, die er so lange versteckt hat und vergraben hat und für die er sich geschämt hat.
Sie haben dann auch noch Ihre Reflexion als Text mit in den Film genommen. Warum die Entscheidung dafür?
Das war ein ganz langer Prozess. Im Grunde war erst klar, dass ich die Auszüge aus seinen Tagebüchern nehme. Es war lange nicht klar, in welcher Form es ein Voice-Over geben würde. Und es gab am Anfang eher Versuche, dem Publikum die Geschichte zu erzählen. Aber dann haben wir gemerkt, dass so die beiden Stimmen, die Stimme, die mein Vater spricht und meine Stimme, dass sie in einen Dialog treten müssten, der im Leben nicht möglich war und dass das ein Potenzial hat. Und so sind wir dann dazu gekommen, das so in so einer Art Briefform zu machen. Also mir ging es darum, zu zeigen an meiner Figur, dass diese engen Geschlechterrollen auf beiden Seiten beengend sind. Und dazu hat Uli in dem Film, ja, ist einfach so das Pendant auf der anderen Seite.
Es ist ja ein wahnsinnig persönlicher Film. Ich habe mich aber auch gefragt, inwieweit der Film nicht doch eine Geschichte erzählt, also so eine bundesrepublikanische Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts.
Ja, also mir war es wichtig, dieses Thema von einem gesellschaftlichen Hintergrund auszubreiten und eben nicht in die Richtung zu gehen, zu sagen, da geht es jetzt um irgendeine biologische Anlage, die jemand hat und der trägt halt deswegen gerne Frauenkleider oder so. Oder ein Mädchen will ein Junge sein, weil sie mit ihrem Körper nicht klarkommt oder so. Sondern mir war es wichtig, dass dieses Verhalten als Reaktion auf die gesellschaftlichen Umstände auch zu deuten. Und damit diese gesellschaftlichen Umstände auch ein bisschen zu hinterfragen oder auch in Licht zu rücken, dass sie nicht so ganz normal erscheinen lässt.
Das sagt die Regisseurin Uli Decker. Ihr Film Anima, die Kleider meines Vaters, läuft ab Donnerstag im Kino.